Oben gießt die Fiona ihre Tomaten.
Ich bin ein Adler, einer von euch.
Entsetzt stecken Sengst Bratl und seine Minister die Köpfe zusammen. Den will man nicht. Aber was für ein Bild gibt das nach außen, wenn man keine Inklusion macht? Außerdem verspricht man sich Impulse für den Standort Schönering. Der Graf Grasser darf bleiben, was? Wir ahnen es. Der kapitale Grundfehler ist. Weil dann geht alles Schlag auf Schlag. Schon am nächsten Tag winkt der Mensdorf Pouilly aus seinem Schloss, das auf Stelzen über dem Friedhof steht. Innerhalb von 3 Wochen hat man das ganze Geschwerl da und mit ihnen das schiere Milieu. Man wird sich an das beispiellose Wuchern der Stadt erinnern, als aus den 3.785 schöner Ringerinnen binnen Jahresfrist 53.789 werden, zusammengepfercht auf 3 Hektar. Immer höher werden die Wolkenkratzer mit dem geldigen Ruß drin. Immer dunkler wird es unten, wo einmal die sympathische Pfarre am Rand der Donauau lag. Statt Regen fällt nur noch Gießwasser, statt der guten Feldfrüchte gibt's nur noch Balkontomaten zu Wucherpreisen. Oben liefern Hubschrauber Gänsestopfleber, unten verschwinden Hunde und Katzen von der Straße. Ich erinnere mich mit Schrecken an den Heimatbesuch bei den armen Eltern zu Weihnachten 2016. Schon das Visum von Linz nach Schönering hatte mich 5.000 Euro gekostet. Ich betrat die dunkle Stadt mit Taschen voller kostbarer Geschenke, aber am Ende stand ich mit leeren Händen vor dem grotesk umwucherten Elternhaus. Unterwegs war mir von den geschickten Taschendieben alles, aber auch alles gestohlen worden. Die Eltern freuten sich trotzdem, für sie war es schon ein Wunder, dass man mir nicht auch die Schuhe unter den Beinen weggestohlen hat. Normalerweise findet sich der Besuch auf Ziegelsteinen stehend ein. Richtige Verhältnisse waren das. Novomatic-Automaten statt Briefkästen, Prostitution statt Minigolf. Und die Weltöffentlichkeit? Die hatte ihre eigenen Probleme. Die EU verwandelte sich damals in ein Afrikaner-Konglomerat. Russland wurde von schwulen Terroristen attackiert. Bis das passierte, was heute im Lehrplan für die Unterstufengeschichte steht. Ich bin dem Bundespräsidenten Heinz Fischer immer noch dankbar, dass er sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit genommen hat, das kriminelle Gesindel zu vertreiben. Wissen Sie eigentlich, wie er das wirklich geschafft hat? Es war nicht der überlieferte Satz, ich bin's, euer Präsident, gibt's auf. In Wahrheit hat er den Grassers, Hocheggers, Strassers den Kokshahn zugedreht. Mir hat's nicht gebraucht, dass sie ausfliegen und jetzt einen anderen gesetzesfreien Raum molestieren, wahrscheinlich das doofe Liechtenstein. Aber Schönering ist heute wieder, was es immer war. Eine Speckgürtelgemeinde, die nicht aufgibt. Danke, Herr Bundespräsident. Ja, der Applaus ist für Fischer. Wünsche? Ich lese jetzt sowieso, was mir gefällt. Also. Philosophie habe ich jetzt gehört. Laut und deutlich. Philosophie und der Sinn des Lebens. Also es ist so, wenn wer die Texte schon kennt, kann man wirklich ohne weiteres dabei aufs Klo gehen. Das bringt mich überhaupt nicht aus dem Konzept. Ich bin viel Schlimmeres gewohnt. In Ebensee waren zum Beispiel nur 10 Leute. Wir waren zu dritt auf der Bühne. Dann haben wir gesungen und dann sind sofort 3 gegangen. And finally it all makes nonsense. Dr. Phil Alberich Gscheidlinger brennen die Augen. Durch einen Nebel sieht er den Bildschirm und darauf die Arbeit der letzten Jahrzehnte. Er spürt seine Beine nicht mehr. Die Mittelbaukollegen des Instituts hatten gespottet und um ein Fass Absinth gegen ihn gewettet, nachdem sie ihn grob gepackt und ein Messer an den Bauch gehalten hatten und er endlich das Thema seiner Habilitation ausspuckte. Neorealistische Teleologie, dialektische humane Relationalität oder besondere Berücksichtigung von Evolution und Religion, ächzte er und die Kollegen lachten dreckig. Der Blödian schreibt über den Sinn des Lebens. Der Institutsvorstand pfiff durch die schiefen Zähne. Gschädlinger, wir haben jetzt Dekonstruktion. Der Sinn des Lebens ist Last Century. Das wird dein akademisches Ende. Wir werden dir auf deine Antworten und Prinzipien wieschauen, kreischten die zwei Assistentinnen für postmoderne Gender Studies. Gschädlinger gelang es, sich loszureißen. Er rannte zurück in sein Zimmer, das er nun seit 3 Tagen nicht mehr verlassen hat. Jetzt stürzt sein Kopf schwer auf den Schreibtisch. Im Traum hat er zuerst keine Hose an und dann kein Hemd. So muss er sich auf die Suche nach dem Auto machen und findet kein Klo, also der übliche Mist. Plötzlich aber stürzt er in ein Zeitloch und findet sich wieder in einem buddhistischen Kloster in Buryatien. Vor ihm ein eingetrockneter Leichnam, den es tatsächlich gibt. Bitte googeln Sie. Hambu Lama Dashi Dorsho Iltigelov, der lebende tote Mönch, 162 Jahre im Lotussitz sitzend. Langsam öffnet sich dessen Mund und herauskommt die ultimative und endgültige Lösung auf alle Fragen nach dem Sinn des Lebens, des Universums und des ganzen Rests. Zu Gschädlingers Erleichterung sagt Hambu Lama nicht bloß 42, sondern derart tröstliche, alles erklärende Worte, dass ihm ganz leicht um Herz und Hirn wird. Gschädlinger fährt aus dem Schlaf. Er kann nur wenige Minuten geschlafen haben, aber die haben gereicht, um das Problem zu lösen, das mit dem Menschen in die Welt geworfen wurde. What's the sense of it all? Die Versöhnung von Philosophie und Naturwissenschaft. Sogar die Religion passt irgendwie noch rein. Das egoistische Gen harmoniert famos mit der Erlösung. Selbstverwirklichung mit Arterhalt. Und das alles so einfach. Gschädlinger ist elektrisiert. Er sieht sich schon im Olymp. Mittagessen mit dem Papst. Picknick mit Richard Dawkins. Candlelight-Dinner mit Angela Merkel. Energisch greift er in die Tasten und er tippt dahin wie Richard Kleiderman am Klavier. Da klopft es an der Tür. Es ist ein sehr weibliches Klopfen. Ein weiblicher Lichtstrahl fällt ins Büro. Ein sehr weiblicher Körper folgt ihm. Jekaterina Trifulava. Gschädlinger reibt sich die Augen. Sie machte ihren ganz weit und rund. Ich habe gehört, Kollege machen Humor über ihren These. Sie geht einen Schritt auf ihn zu, dann noch einen. Mit jedem Schritt sinkt seine Unterlippe um 1 Zentimeter, öffnet sie einen Knopf an der Bluse. Machen Humor nicht würdig für Philosoph, sagt sie noch, bevor sie mit ihrer Zunge etwas so viel Weicheres macht als beim Sprechen. Ich muss jetzt da einen Einschub der auktorialen Erzählerin machen. Es ist so, die Grenze zwischen literarischer Wertigkeit und Pornografie ist unendlich dünn, da feigelt es mir immer. Also sie schliefen sehr miteinander. So sehr, dass die beiden Philosophen einander in dieser Nacht gleich zu Eltern machten. Und damit es ja recht ausgab, nutzte man die Wärme des Ofens und schnell war die Familie auf 7 Köpfe angewachsen. Wobei sich die beiden Jüngsten einen Kopf teilten, die siamesischen Zwillinge hielten die Gschädlinger Trifulavas ziemlich auf Trab. Da man sich so viel Nachkommenschaft in Mitteleuropa nicht mehr leisten kann, zogen sie zur Mischpoche noch Kalmykien. Zuerst lebte man in der Waschküche der Großmutter. Gschädlinger lernte Umauftrag Tourist und Jekaterina nahm den Lehrauftrag am Philosophieinstitut Ulan-Ude an. Ein täglicher Trubel und Jubel war das. Immer Rechnungen zu bezahlen, immer Hosen zu flicken und Pferde zu beschlagen, die ewig streitenden Zwillinge auseinanderhalten. Kriege und Gewitter zogen in das Land. Alberich, Jekaterina alterten zu recht malerischen Leuten heran, mit grau wehendem Haar und sonnenförmigen Falten. Etwa einmal pro Jahrzehnt kauften sie sich am Gebrauchswarenmarkt eine neue Religion, die aber allesamt nichts taugten, weil sie geschmuggeltes Zeug waren. Als Krankheit und Tod an die Tür der völlig überfüllten, aber malerisch lebendigen Wohnung klopften, öffneten Gscheidlinger Trifolavas und gingen hinaus in die Steppe. Denn es war der eine hohe Feiertag im Jahr, an dem das Volk den Leib des untoten Hambo-Lamas Dashi Dorsho Iltigelov berühren und seinen Segen erflehen durfte. In langen Reihen warteten die Pilger. Als es an unserem lieben gemischtrassigen Ehepaar war, die verkrusteten Finger des Heiligen zu berühren, fielen sie auf der Stelle tot um. Und was der Sinn des Lebens ist, hat Gscheidlinger ja leider nicht mehr aufgeschrieben. Drum endet die Geschichte so. So, ein bisschen muss ich noch. Nein, tue ich nicht. Gibt's. Einfach weiter. Das ist schwierig mit der Demokratie, gell? Das ist bei der literarischen Lesung, das ist ja eher ein bisschen autoritäres, sitzt einer vorne und spricht. Aber ich könnte noch geschwind zur Wissenschaft was vorlesen. Das ist schon ein bisschen eine Übung bei der Demokratie. Es wird nämlich zur Abstimmung kommen. Die Geschichte hat zwei Schlüsse und je nach Mehrheit lese ich. Es gibt quasi einen Frauen- und einen Männerschluss. Ich habe das letztens bei der Lesebühne vorgetragen und der Puttinger wie ihm die Geschichte erzählt, habe ich gesagt, das ist langweilig, ich hätte gerne einen anderen Schluss. Da kann man sich das dann aussuchen. Der Text heißt Glasfraß im Paradies, Geschichten aus dem Paralleluniversum. Zum Einstieg möchte ich einladen, an die Hypothese von Paralleluniversen zu glauben. Wenn Quantentheorie nicht das Ihre ist, ordnen Sie meinetwegen diesen Text als Fiktion ein, so wird es auch klappen. Wir wollen uns das Leben in der besten aller Welten vorstellen, regiert von einem gewissen Herrn Gottfried Leibniz. Bei uns galt der nur als Philosoph. Im vorliegenden Paralleluniversum jedoch wurde er 1703 zum Dank für seine segensreiche Erfindung des Butterkekses mit 52 Zähnen per Volksentscheid zum Weltpräsidenten gewählt. Der umtriebige Denker und Erfinder gab zuerst ein rauschendes Fest. Kurz zuvor hatte er das Bockbier erfunden, guter Mann. Und nachdem alle ihren Rausch ausgeschlafen hatten, diktierte er dem Volk eine neue Staatsdoktrin. Erstens, Streiten ist ab jetzt verboten. Zweitens, Schusswaffen bleiben unerfunden. Drittens, der Journalismus soll sich zusammenreißen. Es wird jetzt recherchiert, gegendert und schön geschrieben. Viertens, ein Drittel unseres Weltstaatshaushaltes geht jetzt an die Wissenschaft. Das Militär schaut durch die Wurstelfinger. Fünftens, meine Nachbarin räumt endlich das Gerümpel vom Gang. Sechstens, lieb sein, alle. Der Herr Präsident machte sich gleich an die Arbeit, indem er zugunsten der Demokratie sofort wieder zurücktrat. Weil alle folgten, schloss sich bald die Einkommensschere, die Religionen gaben eine Ruhe und fusionierten im Lauf der Zeit zu einer einzigen Werthaltungsdienstleistungsgesellschaft. Die Leute bekamen ein nettes Grundeinkommen, konnten den ganzen Tag nachdenken und spazieren. Sie mussten nur kaufen, was sie wirklich brauchten. Bier, Bücher, Bergsportartikel. Dank des Engagements der Wissenschaft stiegen Lebensqualität und Erwartung. Die Kinder waren nicht so frech, denn es gab keine Smartphones. Und die Eltern schlugen sie nicht einmal würdevoll. Kurz, alles war gut. Natürlich auch ein bisschen fad, das muss man zugeben. Bis zu jenem Tag, an dem der Maschinenbauingenieur Thomas Midgley, auch den gibt es tatsächlich, der uns bekannten Welt genervt den Rücken kehrte und per Wurmloch in die beste aller Welten migrierte. Zur Vorgeschichte, Midgley hatte das Blei für Benzin und FCKW für Kühlschränke erfunden. Unbedankt. Nach jahrelangem Gemäkel der Kaulquappennummerierer an seinem Lebenswerk reichte es ihm. So hatte ihn also von nun an die schöne Welt im Knack. Ingenieur Midgley erholte sich schnell von den Strapazen des Wurmlochtransfers und fand sich als Wissenschaftler in derselben Position wie der Fuchs im Hühnerstall. Seine Marktlückenanalyse dauerte nicht lang und nach deren Befüllung nicht. Binnen weniger Monate hatte Midgley Folgendes erfunden und auf dem Markt etabliert: Glasfraß, Spam, fehleranfällige Thermen, Fremdgehen, Fieberblasen, Meniskusschäden. Er wirtschaftete um wie die Europäer in Amerika. Durch die nervtötenden Erfindungen war die Wirtschaft der Welt so mit Abwehrstrategien beschäftigt, dass Mittel vom Erhalt des schönen Lebens abgezogen werden mussten. Als den Menschen schwante, dass es bald zur Einführung eines Arbeitsmarktes von Konzernen und Nationen kommen würde, als es überall gärte und brodelte, besonders wegen der Fieberblasen, das ist ja wohl echt das Letzte, dann schlossen sich einige weise Damen und Herren zu einem Rettungskomitee zusammen, die Original-Leibnizer Werte. Sie suchten und fanden den geschicktesten und sportlichsten ihrer Mitbürger und siehe, es war eine Frau. Juhu, das ist der Lohn einer guten Genderpolitik. Das Komitee weihte Frau Jenny Bund in ein großes Geheimnis ein. Heimlich waren Puffen und Sprengstoff erfunden worden. Auch einen sehr eleganten Aston Martin stellten sie der Agentin zur Verfügung. Vergessen Sie nie, Bund, lieb sein. Aber wenn es nicht anders geht, dann knallen Sie dem verrückten Mitschli die Rübe vom Leib. Ausnahmsweise erlauben wir das, schärfte ihr das Komitee ein. Die zukünftige Superheldin nickte eifrig und machte sich auf die Suche. Gerade rechtzeitig. Denn Mitschli hatte soeben eine neue, scheußliche Novität entwickelt. Bommelstiefel für die Damen, Quastenslipper für den Herrn. Und die Arbeit an der nächsten aufgenommen. Ein besonders deppertes Auto, also eines, das seine Lenker dazu veranlasst, anderen Verkehrsteilnehmern lichthupend arschlings hinten drauf zu bicken. Den Audi. Da wir uns nun schon dem Ende meiner Lesezeit nähern, cutten wir to the chase, wie der Franzose so schön sagt, wenn es schnell gehen soll. Die Agentin Bund fand den entgleisten bösen Wissenschaftler auf einer einsamen Insel im Pazifik. Der wiederum hatte schon auf sie gewartet und sie in irgendeine Falle gelockt. Da stand er nun und hielt die übliche, langweilige Bösewichtsbekenntnisrede über die Hintergründe seiner Motive, als das ganz und gar Unerwartete geschah. Und jetzt zur Abstimmung. Wollen Sie das ordentliche Damenende hören oder das orge Herrenende?
Gendern,
Frauen, Damenende. Sehr gut. Frau Bund hört sich die Rede ihrer Nemesis geduldig an, sagt, ich verstehe dich eh, aber, und hebt dann an mit einer Geschichte, die so schön und lehrreich ist, dass Mitschli zum ersten Mal in seinem Leben wirklich weint. Befreit die Agentin und befreit das Volk von sich selbst, indem er fortan sein ganzes Wollen und Trachten der Entwicklung des Guten widmet. Nie mehr verstopfen Thermen, schon gar nicht im Winter. CD-Folien gehen ohne Messer und Gewalt auf. Endlich Fieberblasensalben, die wirklich helfen. Sogar eine Moral hat die Geschichte. Die Welt erkannte, dass Langeweile ein ganz wichtiger Baustein zum allgemeinen Glück ist. Darum endet die Geschichte ohne abschließenden Geschlechtsverkehr und Cliffhanger. Aber ich lese ihn in Herren Schluss an, weil viele Herren Inspiriert durch Klaus Buttinger. Frau Bund unterbricht die pathetische Rede Mitschles. Es gelingt ihr trotz Fesseln an den Auslöseknopf zu gelangen. Die Insel explodiert mit Mann und Maus. Ganz pittoresk zerfetzt es den Bösen in 1000 Fetzerl. Die Agentin überlebt irgendwie Abschlusssex mit irgendwem. Keine Moral. So.
Ja, ja. Es ist ganz schwierig. Auch ganz kluge Menschen schauen dann nach dem dritten Bier nur mehr Filme mit Explosionen drinnen. So, jetzt vielleicht eine grobe Vereinfachung. Sie werden alle Ausnahme bilden. So, einen lese ich noch.
Schauen wir mal.
Ja, ich bin da. Ich lese den Saal leer. Also ab den Text kann man dann heimgehen anfangen, ohne dass es dann unhöflich war. So, ja, aber was soll ich noch lesen? Also ich habe an das...
Was sagst du zum Thema Frühling?
Ja.
Linzer
Frühling. Linzer Frühling. Boah. Tod, Haare, Teufel, Kreuzfahrten, Urlaub. Na, Frühling. Ich lese nur die unendliche Kreuzfahrt. Ist jetzt aber auch noch wissenschaftlich, aber es ist blöd. Also more of the same. Wie Hubert Schlickspier zum ersten Opfer der speziellen Relativitätstheorie wurde, die unendliche Kreuzfahrt. Das ist der Text, in dem der aus Rotteneck gebürtige Postbuschauffeur, also Schlickspier, auf die Hacklerregelung verzichtet. Was schlecht ist, denn wer sich zu lange im Zustand gleichförmiger Bewegung befindet, für den dehnt sich relativ dazu die Zeit aus, wie der Jogginghosenbund von Schlickspiers Nachbarin Olga. Das stimmt jetzt wirklich, weil das eine fiktionale Geschichte ist. So war er dazu verdammt, auf ewig die Linie 38 vom Linzer Bergbahnhof zum Grammerstädtner Gewerbegebiet zu bedienen. Die Physik erlaubte sich die Kuriosität, dass der Bus zwar ewig fuhr, Passagiere dennoch zusteigen konnten. Vorausgesetzt, sie hatten einen Einzelfahrschein in der Verkehrszone 100 erworben, weil Fiktion bedeutet noch lange nicht Anarchie. Soweit die trockene Naturwissenschaft. Spannend ist ja nun viel eher, wie das zerdehnte Raumzeitkontinuum psychologisch wirkte. Die Natur war gnädig mit Schlickspier, denn er fiel der Wahnvorstellung anheim, Kapitän auf allen 7 Meeren zu sein. Und der Setra Standard Postbus war ihm ein Hochseekreuzfahrtschiff. Er begrüßte seine Fahrgäste mit einer sonor seemännischen Rede, während der Bus sich in der Rudolfstraße in den Pendlerstau reihte. Mein Name ist Kapitän Hubert Schlickspier und im Namen der Crew heiße ich Sie herzlich willkommen an Bord der MS Aida. Hinter uns liegt der unvergesslich schöne Hafen von Venedig. Sehr fesche Frauen lud Schlickspier zum Abenddinner an den Kapitänstisch. Die Passagiere, die ja nichts von Quantentheorie verstanden, lachten über die Ansprachen, über die Bewirtung mit Wurstsemmeln, die Hinweise auf das Animationsprogramm. Fakt aber war, dass Schlickspiers Kreuzfahrten trotzdem zu dem wurden, was er sich einbildete, ein beliebtes Reiseziel. Von weit her kamen die Menschen, um auf dem Weg ins Mühlviertel mit Ansprachen ergötzt zu werden. Im Namen der Crew möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Reservieren der Sonnenliegen mit Handtüchern leider nicht möglich ist. Oder angesichts der Vierkanthöfe neben dem Güterweg Lichtenhag. Wenn Sie nun nordwärts schauen, liebe Damen und Herren, dann erkennen Sie die olivenhainbewachsenen Hügel von Korfu mit dem berühmten Schloss von Kaiserin Sissi. Und die ÖBB Postbus AG? Die war froh, so einen tüchtigen Chauffeur zu haben. Das Ende von Hubert Schlickspiers unendlicher Kreuzfahrt enthielt bei aller Tragik doch enorme Würde. In Linz waren an jenem Samstagnachmittag die Mitglieder des Wiener Adipositas-Vereins zugestiegen. Als der Kapitän am Ufer der Rohrbacher Bundesstraße auf das Stift Willering hinüberzeigte und verkündete: Hier, liebe Damen und Herren,
Sehen Sie die Überreste des einst so stolzen Atlantis. Da lehnten sich sämtliche Passagiere auf die Donauseite und brachten den Zeitkreise Kreuzfahrtbus ins Schleudern. Er durchbrach die Leitplanke und stürzte in den Strom. Shakespeare erwies seinem Schiff alle Ehre. Als er sein unvermeidliches Sinken erkannte, legte er die müde Hand aufs Lenkrad und eine Kassette ein. Er harrte aus, bis das Schiff sank, mit Mann und Maus, und im Radio erklang und er sang: Schließ dann, mein Pilgerlauf, schwing ich mich selig auf, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Meine Damen und Herren, es war eine Ehre und ein Privileg, heute vor Ihnen lesen zu dürfen. Danke. Ich weiß. Schauen wir. Geschwind noch was. Fangen wir mit den fadenlangen Texten an, vielleicht. Ja, also, wie gesagt, man wird ja als Schriftstellerin zusehends zur Tupperware-Verkäuferin seiner selbst. Ich weise nur mal auf dieses tolle Buch hin. Das sage ich jetzt ein bisschen prahlerisch. Das Coole daran ist, dass Fotos hinten drin sind. Und ich verschiere es jetzt gleich einmal, das ganze Pulver, sind Nacktbilder drinnen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich dabei nicht erwischen lässt. In der Straßenbahn zum Beispiel nicht anschauen, weil, ja, genau, also es sind so Bilder drinnen mit so lustigen Texten. Und da haben der Buttinger Klaus, ich und der René Monet, den wahrscheinlich werden die Ehepaar kennen. Es war, Teile waren schon zu Gast bei uns. Der Kohl Walter auf jeden Fall. Hat über Karl May gesprochen, was er sonst nie tut. Genau, und da haben wir jetzt die Texte, und die ich heute vorgelesen habe, die sind großteils da drinnen. Ich kann nur da nicht auslesen, weil das ist so glatt gedruckt. Jetzt merke ich das Alter schon. Genau. Ein Text, der nicht drinnen ist, nur ein kurzer. Aber ich weiß nicht, wann den jetzt wer schon recht oft gehört hat, muss ich ihn nicht lesen. Den mit die Tiere. Mit die Tiere. Ich rechne den mit sowas Doofen. Zwei Blätter können Sie ruhig schon ein bisschen schwätzen. Stört mich nicht. Ich suche mir da einen leichter. Ich kann einen eh halbwegs auswendig, aber ich bin dann doch das auswendig lernen, das die anderen Poetis lernen so gut können, an dem scheitert es bei mir leider über viel. Also, ja. Er ist auf jeden Fall inspiriert von Die lieben Wiener, denen ich 9 Jahre lebte ich in Wien, jetzt überholt gerade quasi Linz-Wien. Mittlerweile mag es schon wieder fast die Wiener angeblich. Wir haben Buchpräsentation gehabt dort und angeblich, wir haben beim Hinfahren schon Dosenbier getrunken und Alkohol, und die Nähe zu Wien zerdehnt mir angeblich die Vokale. Na, nicht birgt da ab, hörst du? Nein. Und das stimmt wirklich, mir ist dann selbst aufgefallen. Also dieser Text ist gewidmet die lieben Wiener und ihre Liebe zu die Tiere. Er heißt deswegen auch: Ich mag die Tiere lieber. Ich mag die Tiere lieber als den Menschen. Auf mich hat man noch nie ein schlechtes Wort gesagt. Und scheißt du vielleicht auf den Teppich. Aber er sagt dann nicht, dass du früher schöner gewesen bist. Ein Katz frisst dir vielleicht die Geburtstagstorte an, weil sie kommt nicht besoffen in dein Bett und will was von dir. Also zumindest ist nicht besoffen. Ein Haserl zieht wie noch was, aber nicht mit deiner Cousine. Ich mag die Leute nicht. Mit deiner Frisuren und Handtaschen, mit deiner Stiefeln und Krawatten, mit deiner Ansichten und Meinungen, mit deiner Kultur und deiner Moral. Das Reh im Wald, Der Löwe in der Savanne oder mein Mops auf der Ofenbank, die haben nicht weniger Kultur oder Moral als zum Beispiel mein Nachbar, das Bär. Was hat der Mensch, alles aufgestellt hat, das fällt alles einmal wieder zusammen.